Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz herzlich willkommen am 24. Oktober 2023 um 16 Uhr nachmittags. Ich freue mich, Ihnen Frau Efin Dalkilic und Herrn Maxim Bönnemann vorstellen zu dürfen. Die beiden sind als Redakteure wesentlich mitverantwortlich für einen Blog, der so ein wenig bescheiden Verfassungsblog heißt und so aussieht. Dort sind Sie beide als Redakteurin bzw. Redakteur tätig. Zum Verfassungsblog vielleicht noch als Geschichte vorneweg erzählt, dass der Gründer des Verfassungsblog, Maximilian Steinbeiß, hier in diesem Format auch schon mal war. Hier sehen Sie das eingeblendet, wenn Sie es nochmal sehen möchten. Ich werde auch den Link runtersetzen in Folge 339. Da haben wir auch schon über Themen gesprochen, die sehr ähnlich sind wie heute, nämlich über Fragen des juristischen Publizierens und wie man juristisch publizieren kann in Zeiten wie diesen. Der Anlass für dieses Gespräch ist auf der einen Seite also eine Fortführung dieser Frage, wie publiziert man zeitgemäß juristisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz konkretes Ergebnis der Antwort des Verfassungsblogs auf diese Frage, wie man juristisch publiziert. Und diese Antwort steht hier, das ist das Buch, um das es gehen wird. Kleben und Haften, ziviler Ungehorsam in der Klimakrise, welches durch den Verfassungsblog publiziert wurde und welches auch im Volltext elektronisch unentgeltlich verfügbar ist. Also wenn Sie das Ganze auf einem Bildschirm lesen wollen, dann sind Sie ganz herzlich dazu eingeladen. Der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes. Und wie Sie hier sehen werden, wenn ich da jetzt ganz kurz über das Inhaltsverzeichnis drüber scrolle, dann werden Sie sehen, dass das eine, also jedenfalls nach meiner Kenntnis, einzigartig umfassende Beschäftigung mit dem Thema ist, wie man denn die diversen Formen des Protestes gegen die Klimapolitik oder das Recht rund um die Klimapolitik in Deutschland und in Europa bewertet. Diese Diskussion, die hier zusammengefasst ist in dem Buch, besteht ganz wesentlich aus Beiträgen, die im Verfassungsblog vorher erschienen und aktualisiert und redigiert wurden und eben auch als Buch erschienen sind. Ich will Ihnen ganz, ganz herzlich die Lektüre des Buches anempfehlen. Ich habe das mit großem Gewinn getan und das war auch der Grund, warum ich dann die beiden gebeten habe, sich freundlicherweise hier einzufinden. Wir haben also zumindest meines Wissens bisher direkt noch nicht miteinander zu tun gehabt. Vielleicht noch ganz kurz zu Vita, Herr Bönnemann, das habe ich im Vorfeld auch rausbekommen, ist freundlicherweise sehr früh aufgestanden heute, weil er gerade gar nicht in Europa ist, sondern neben seiner Tätigkeit als Redakteur, Gastforscher derzeit an der University of Michigan Law School ist. Damit springe ich auch schon gleich in Medias Res. Herr Bönnemann, vielleicht fangen wir beide mal an und Sie erzählen uns, wie es von der Idee zu diesem Buch dann zu diesem Buch gekommen ist und vielleicht noch vorneweg, wie es überhaupt zur Idee zu diesem Buch gekommen ist.
Ja, gerne. Also erstmal genau, vielen Dank für die Einladung. Das freut uns total, dass das Buch nicht nur Interesse, sondern auch großes Interesse geweckt hat. Also wir sind selber ganz erstaunt gewesen, wie sehr das Buch öffentlich eingeschlagen ist, würde man fast schon sagen. Also es war nur eine Frage von wenigen Tagen und dann war das Buch auch schon auf Seite 1 des FAZ-Feuilletons mit einer Besprechung von Jürgen Kaube, der das Buch sozusagen auch erwähnt in der Auseinandersetzung mit der letzten Generation. Und ich glaube sozusagen, dass das Buch irgendwie so breit auch rezipiert wird, ist Ausweis dafür, dass einfach das öffentliche Interesse am Thema ziviler Ungehorsam und am Thema, was will und was darf, vor allem die letzte Generation, immens ist. Und das ist eine Sache, die wir beim Verfassungsblog eigentlich fast von Tag 1 zu spüren bekommen haben. Also wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, im Frühjahr 2022, das wird so um den März herum gewesen sein, haben wir einen ersten Text bekommen mit dem Namen Was will die letzte Generation? Damals war die letzte Generation noch etwas anders aufgestellt, sie war noch nicht richtig bekannt und die Forderung war ein Gesetz zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung, also ist irgendwie auch so eine Forderung, an die man sich heute kaum noch erinnert. Und ab dann sozusagen ging es langsam los, dass wir immer mehr Beiträge bekommen haben von Juristinnen und Juristen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ob die Aktionsform der letzten Generation eigentlich straf- wie verfassungsrechtlich legal oder sozusagen aus Perspektive der politischen Theorie legitim sind. Und das konnten wir aus der Endperspektive ganz gut nachvollziehen, wie es sich langsam aufgebaut hat. Es ging los mit so ein paar Beiträgen alle paar Monate und Und das Ganze ist dann regelrecht explodiert, als die Situation übergegangen ist zu Formen der Massenblockaden in deutschen Innenstädten an Verkehrsknotenpunkten, als es dahingehend überging, dass zum einen also AutofahrerInnen in der Breite plötzlich konfrontiert waren mit einer sozusagen politischen Forderung, mit der sie sich im Alltag vielleicht nicht unbedingt beschäftigen oder wo man sich vielleicht auch wegducken kann. Und zum anderen, als dann die Antworten des Staates, und darüber werden wir später vielleicht auch nochmal reden, plötzlich ausgesprochen drastisch ausgefallen sind. Also von langen sozusagen präventiv in Gewahrsamnahmen bis hin zu Haftstrafen. Und das sozusagen haben wir gesehen, zum einen sozusagen die Anzahl der Beiträge, die eingereicht wird dazu, ist größer geworden. Zum anderen habe ich auch als zuständiger Klimaredakteur versucht, die Debatte von Anfang an sozusagen so zu organisieren, zu begleiten, dass ich auch gezielt auf Leute zugegangen bin, auf StrafrechtlerInnen, auf VerfassungsrechtlerInnen und gefragt habe, ob nicht zu dem Thema vielleicht mal etwas geschrieben werden will. Und irgendwann haben wir dann gesehen, das war dann, als diese großen spektakulären Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, dass wir so viele Beiträge gerade bekommen und das Interesse so groß ist, dass wir ein anderes Medium brauchen als nur sozusagen die Blogbeiträge. Und das war sozusagen so ein bisschen eine glückliche Fügung, weil Frau Dalkilic vorher schon, dazu wird sie später berichten, angefangen hat, unsere neue Reihe der Verfassungsbooks aufzubauen. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell. Also da war ich selbst ein bisschen schockiert, wie schnell das ging. Ich habe dann im Grunde genommen über Nacht angefangen, Autorinnen anzuschreiben und zu fragen, ob sie damit einverstanden wären, wenn wir ihre Blogtexte leicht modifiziert in ein Buch mit aufnehmen. Und habe da, glaube ich, insgesamt 24 Autorinnen angeschrieben und war zuerst ein bisschen unsicher, das ist sozusagen als Publikationsformat noch so neu und ungewohnt in Rechtswissenschaften, ob denn auch alle an Bord sind. Und dann war es eigentlich nur eine Frage von 2 Tagen und von allen kam das Ja. Und das sozusagen, so ging es los und dann haben wir angefangen, das sozusagen die Blogbeiträge umzuwandeln in Buchform. Auch dazu können wir ein bisschen später was erzählen. Und genau, ein paar Wochen später war das Buch dann plötzlich da. Wir haben es dann angefangen zu bewerben, vor allem in den sozialen Medien. Das ist bei Twitter relativ breit wahrgenommen worden. Bei Instagram haben wir es beworben und genau, und auch gesehen, das Feedback sozusagen ist irgendwie, war wirklich schnell und auch ganz überwiegend positiv.
Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen, wenn Sie erlauben, zur Kontextualisierung. Die Debatte ist ja auch wie viele andere Debatten irgendwie in Österreich angekommen. In Österreich ist sie allerdings etwas ungewöhnlich angekommen. Zunächst einmal dahingehend, dass im Wahlkampf in Niederösterreich die damalige Spitzenkandidatin der ÖVP, Frau Mikl-Leitner, im Januar diesen Jahres die Forderung erhoben hat, dass ein Gesetz ausgearbeitet werden möge durch ihren Landesgesetzgeber letztlich, obwohl das eine Bundessache ist in Österreich natürlich, also zunächst einmal auf Landesebene ein Vorschlag gemacht werden möge, um das auch auf Bundesebene dann zu heben. In weiterer Folge wurde dieser Vorschlag dann ausgearbeitet. Und es gibt eine ganz der deutschen Diskussion, analoge Diskussion darüber. Das ist jetzt ein Beitrag, der sich mit der juristischen Feedback darauf beschäftigt. Also ganz ähnlich wie in Deutschland die Diskussion darüber, ob das die Lege Lata und die Lege Ferenda eigentlich geboten ist. Das führt dann auch zu einer weiteren politischen Diskussion. Also wir haben ganz ähnlich eigentlich die Situation hier, so wie Sie sie auch in Deutschland wahrscheinlich zumindest in der rechtspolitischen Debatte erleben. Und diese rechtspolitische Debatte in meiner Lektüre zusammengefasst dreht sich auf der einen Seite mal darum, inwiefern das da tätig werden als Nötigung zu qualifizieren ist, inwiefern das, was dann in weiterer Folge sozusagen vor diesen Nötigungen liegt, wenn es denn welche sind, nämlich das Organisieren der diversen Protestmaßnahmen als Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu qualifizieren ist oder nicht und inwiefern das alles durch einen übergesetzlichen Notstand gerechtfertigt oder zumindest entschuldigt ist. Das sind so die großen Themen, um die es letztlich auch im Buch geht. Und dann gibt es noch ein viertes Thema, deswegen habe ich das Buch auch so mit großem Interesse gelesen, weil es mich an frühe Zeiten meiner eigenen Biografie erinnert hat, weil es natürlich das Thema gibt, ob das jetzt ein Sonderrecht für Klimakleber sein soll oder ist oder ob man an bereits geführte oder noch zu führende Debatten zu vielleicht ähnlichen Phänomenen, also insbesondere rund um die RAF-Diskussion und die Fragen der Solidarität mit RAF und so weiter in den 80er, 90er Jahren, wie auch an die Diskussion rund um die Nötigung per Sitzblockaden anlässlich der Anti-Atom-Bewegung, ob man an diese beiden Stränge anknüpfen kann, anknüpfen muss. Das sind so in meiner Lektüre die Themen, warum das so interessant ist und warum das so wichtig ist. So ähnlich sehen Sie es auch, vermutlich, Herr Bönnemann, denn so ähnlich ist das Buch auch organisiert, oder?
Genau, also ich glaube, da haben Sie sozusagen im Grunde genau die drei großen Blöcke jetzt so heruntergebrochen, wie wir sie auch beobachten, aus Perspektive des Verfassungsblocks. Und das ist natürlich immer ganz interessant, weil wir da so eine Art Gradmesser sind und wir einfach anhand der Themen der Beiträge ganz gut nachvollziehen können. Zum einen, wie sind so die Schwerpunktsetzungen bei den Strafverfolgungsbehörden, wie urteilen da Gerichte, aber auch sozusagen, wofür interessiert sich die Öffentlichkeit? Und ich glaube, wir können über alle drei Punkte und sollten darüber vielleicht auch gerne kurz reden. Ich fange vielleicht mal mit dem ersten an, wenn Sie mögen, sozusagen diese Parallelisierungen zu früheren Bewegungen und zu RAF, weil das sozusagen auch bei uns im Thema, Sie scrollen gerade da durch, dann sehen Sie es gleich auch, wir haben einen Beitrag von Katrin Höffler mit dem schönen Namen Klima-RAF herbeireden. Da sehen Sie ihn genau, da ist er in dem Abschnitt Strafverfolgung und Strafverfahren. Und das finde ich ein sehr, sehr toller Beitrag, weil der im Grunde genommen, also zwei, finde ich, sehr gute Punkte macht. Das eine ist also diese Rede von die letzte Generation entweder ist oder entwickelt sich in einer Art Klima-RAF, ist demokratisch erstmal sozusagen eine ganz, ganz gefährliche rhetorische Figur, weil sie Leute aus dem demokratischen Diskurs eigentlich auf die denkbar schärfste Art und Weise ausgrenzt. Also wenn man sich erstmal klar macht, sozusagen, was ist eigentlich die RAF und was hat die RAF gemacht? Das war eine Gruppe, die hat zur Erreichung ihrer politischen Ziele Dutzende Menschen ermordet, und zwar auf teilweise wirklich schreckliche Art und Weise. Und da würde ich es erstmal für ausgeschlossen halten, dass es auch innerhalb der Klimabewegung jemanden gibt, der sagt, sozusagen, die Art und Weise, wie die RAF ihre politischen Ziele umgesetzt hat, ist eine Sache, die man in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen kann. Und das heißt, wir sind da eigentlich in einem Bereich sozusagen von schwerer politischer Kriminalität, der natürlich völlig zu Recht sozusagen in jeder Hinsicht indiskutabel ist. Wenn jetzt teilweise ja auch prominente Politiker anfangen, den Begriff der Klima-RAF zu bemühen, ist natürlich das Signal, dass viele Menschen, die in der Klimabewegung bekommen, erstmal dasjenige, ihr seid eigentlich kein Teil demokratischer Diskurse oder von sozusagen demokratischen Öffentlichkeiten. Also insofern sozusagen, das würde ich erstmal aus der Perspektive für sehr gefährlich halten. Und der andere Punkt, den Frau Höffler in dem Beitrag macht, den fand ich auch irgendwie erstmal sehr überzeugend, ist das nicht eine Form von sozusagen Radikalisierungsspirale, die man selbst aktiv herbeiredet? Also in dem Moment, in dem ich jemanden ausstoße aus dem demokratischen Diskurs und sage, eigentlich bist du in der Nähe des Terrorismus, gebe ich natürlich implizit auch das Signal, dass die Art und Weise, sozusagen, wie du versuchst, deine Sachen durchzusetzen, dass sozusagen, das ist hier nicht möglich und auch nicht erwünscht. Und da ist es natürlich sozusagen die Angst, ob nicht gerade solche rhetorische Figuren dazu führen, dass Menschen sich dann mal umso mehr vielleicht enttäuscht sehen, ob der Reaktion des politischen Betriebes auf die Aktion der letzten Generation.
Ja, wobei man natürlich schon auch das Problem, und das kommt dann mehrfach im Buch vor, thematisieren muss. Man muss ja vielleicht nicht gleich die Analogie zur RAF ziehen, aber man kann sie auch zu anderen politischen Bewegungen, die irgendwas verändern wollen in der Welt oder die mit irgendeinem großen Trend nicht einverstanden sind, ziehen. Also einige der, in mehreren Beiträgen genannten Analogien wären die, also man kann von den Reichsbürgern anfangen, die allerdings natürlich auch einen Verfassungsumsturz herbeiführen, sind also wahrscheinlich nicht das beste Beispiel, aber dann bis zu den Covid-Maßnahmen-Kritikern, von denen es viele geben mag, die jetzt nicht die Verfassung abschaffen wollen oder das Grundgesetz beseitigen wollen und trotzdem vielleicht anders zu behandeln sind als KlimakleberInnen und Kleber. Nicht? Und das thematisieren sie ja mehrfach auch in den Buchen.
Genau, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, also insgesamt auch, wenn wir nachdenken über die Rolle zivilen Ungehorsams in der Demokratie, könnte man natürlich, also wenn man erstmal von dem Gedanken ausgeht, der Allgemeinheit des Rechts, dann muss natürlich auch so konsequent sein zu sagen, dass diejenigen Handlungsformen, die ich jetzt KlimaaktivistInnen zugestehe, die muss ich natürlich gegebenenfalls auch Gruppen zugestehen, mit deren politischen Zielen ich nicht so ganz einverstanden bin. Also das sozusagen, da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei der Frage des Sonderrechts, aber sozusagen unter anderen Vorzeichen, dass ich nicht, also ich kann keine Theorie des politischen Ungehorsams, des zivilen Ungehorsams bauen, die sagt, ziviler Ungehorsam ist legitim, aber nur für Klimaaktivistinnen, sondern ich muss natürlich auch damit rechnen, das ist ein Punkt, den unter anderem Klaus-Friedrich Gerdes bei uns im Buch macht, wenn ich dieses Tor erstmal öffne, dann wird es natürlich auch andere geben, die da durchgehen wollen. Und, und das ist vielleicht ein letzter Punkt zu der Sache. Also ich glaube trotzdem, dass man wird Punkte finden können, anhand derer man differenzieren kann zwischen Gruppen wie der letzten Generation und zum Beispiel radikal rechten Aktivistinnen. Also bei der letzten Generation muss man immerhin sagen, dass die Ziele für die letzte Generation Eintritt unmittelbar rückgebunden werden können ins Grundgesetz. Also wenn wir auf Artikel 20a schauen, wo das Bundesverfassungsgericht 2021 ja explizit gesagt hat, dass der Klimaschutz Teil von der Staatszielbestimmung in Artikel 20a ist, aber auch sozusagen aus den Grundrechten an Schutz, auf, der Auftrag des Staates folgt sozusagen sicherzustellen, dass unsere Freiheitsrechte auch in Zukunft gewahrt werden. Das sind natürlich alles Dinge, die im Zweifel viele Aktivistinnen aus dem äußerst rechten Spektrum in der Form nicht, wenn plausibel, behaupten werden können.
Ja. Gut, die Thematik des zivilen Ungehorsams, da waren wir vorher schon mal ganz kurz, wird natürlich erst dann relevant, wenn man überhaupt mal von irgendwas ausgeht, was rechtswidrig oder strafbar ist. Und die Norm, um die es da geht, also Nötigung zunächst einmal, ist ja in Deutschland sehr ähnlich formuliert wie in Österreich, nämlich dahingehend, dass es darum geht, jemand anderen was Gefährliches anzudrohen oder aber ihn mit Gewalt zu irgendetwas zu bringen. Ich vereinfache jetzt bewusst. Und diese Diskussion rund um den Gewaltbegriff ist eine, die in Deutschland eben mindestens 40 Jahre alt ist, eigentlich über 100 Jahre schon alt ist, aber vor 40 Jahren rund um die Anti-Atom-Bewegungen dann wirklich kulminiert ist, weil man eben die Diskussion zu führen hatte, ob jemand, der sich auf eine Straße setzt und dort gegen Wackersdorf demonstriert oder einen Panzer, auch das war ein großes Thema, Pershing 2 und so weiter, gegen einen Panzer sich setzt, um zu verhindern, dass der irgendwo hinfährt, ob so jemand Gewalt ausübt. Und dazu gibt es eine sehr, sehr lange Judikaturlinie mit mehreren verfassungsrechtlichen Entscheidungen und einer sehr ausdifferenzierten Judikatur des BGH mit dem Ergebnis, dass das zumindest nicht immer ausgeschlossen werden kann, um das, ohne jetzt in jedes Detail hineingehen zu wollen. Besteht nicht eigentlich anders, also dort noch einmal zu beginnen, weil besonders intuitiv erkennbar ist das ja nicht, dass man darin Gewalt sieht. Und in Österreich, um nochmal den Vergleich herzuziehen, sind die meisten auch sozusagen einer sehr viel konservativeren Meinung hier oder progressiveren Meinung, je nachdem, wie man sieht. Also jedenfalls einer, bei der man nicht ohne weiteres gleich von Gewalt ausgehen kann, wenn sich jemand auf die Straße setzt, auch wenn sich jemand auf die Straße klebt.
Ja, also ich finde grundsätzlich ist es eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie teilweise innerhalb juristischer Diskussionen sich teilweise Argumentationswege bilden, die für Nicht-Juristinnen nicht immer einfach nachzuvollziehen sind. Also ich merke das vor allem, wenn ich dann versuche, Freundinnen zu erklären, warum jetzt eigentlich das bloße Hinsetzen auf die Straße, und das sozusagen würde man ja im Alltags, also in der Alltagssprache würde ja niemand auf die Idee kommen, jemanden, der im Schneidersitz auf der Straße sitzt, als gewalttätig zu beschreiben. Und wenn ich dann versuche zu erklären, warum das jetzt aber nach Ansicht der Rechtsprechung im Hinblick auf die zweite Reihe von Autofahrerinnen Gewalt ist, dann ernte ich erstmal Stirnrunzeln. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, warum das, also das lernen wir ja im Jurastudium immer sozusagen, was sage ich, das Judiz von Oma Erna. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass hier in der Tat eigentlich auch anders besteht, das nochmal zu hinterfragen. Also das ist, ich fand das exakt nie plausibel, und man sieht ja auch, dass es ein Ring ist, das bis heute anhält. Also da gab es teilweise Urteile und auch durch den BGH, wo gesagt wurde, das Blockieren einer Straßenbahn zum Beispiel, das ist sozusagen vergeistigte Gewalt, weil der Straßenbahnfahrer, der sieht sich mit diesem psychischen Hindernis ausgesetzt, dass er natürlich niemanden überfahren will, und das ist schon eine Auswirkung von Gewalt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, nein, das ist sozusagen jetzt schon, also mit dem Wortlaut von Gewalt ist das nicht mehr zu vereinbaren. Und bis sich dann eben irgendwann diese akrobatische Konstruktion ausdifferenziert hat, dass dann aber jedenfalls Gewalt ausgeübt wird auf die zweite Reihe, also von AutofahrerInnen. Weil wenn ein Auto vor mir zum Stehen kommt, sozusagen, also denjenigen, der da blockiert, den könnte ich ja theoretisch überfahren, aber ich mache das aus freien Stücken nicht, aber das sozusagen, das obliegt ja mir, und insofern ist es keine Gewalt gegen mich. Wenn aber ein Auto vor mir steht, dann habe ich ein physisches Hindernis und das sozusagen kann ich nicht aus dem Weg räumen, da kann ich nicht einfach Gas geben und deswegen haben wir es hier mit Gewalt zu tun. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt zu einem der zentralen Schauplätze geworden ist bei der Frage der Nötigung, inwieweit das Gewalt darstellt. Das wird von Gerichten nicht weiter hinterfragt, also und auch so angewendet. Und insofern würde ich sagen, ist das eigentlich jetzt dogmatisch gesehen gar nicht mal die spannende Frage, inwieweit das diese zweite Rechtsprechung hier eigentlich greift. Das hatte ich jetzt erstmal, ehrlich gesagt, aus Perspektive der herrschenden Rechtsprechung relativ unproblematisch.
Ja, Klammer auf, wenn ich sagen darf, würde man nach Österreich sehen, wäre es plötzlich schon gar nicht mehr so problematisch.
Ja. Also, ah ja, das würde mich ja nochmal interessieren.
Selbe Sprache, andere Interpretationsgeschichte.
Also jetzt, wo Sie es erwähnen, dazu wäre natürlich ein Artikel auf dem Verfassungsblog sehr interessant, weil das natürlich sozusagen erst im Rechtsvergleich man sich dann erstmal teilweise klar wird.
Also ich zeige Ihnen da nur jetzt, wenn Sie mögen, ganz kurz, also das ist aus dem Standard, ja, reine Blockaden nur in Deutschland strafbar. In einem Punkt ist die Rechtslage in Deutschland aber tatsächlich anders als hierzulande. Reine Blockaden, die niemanden gefährden, werden in Deutschland mit dem strafrechtlichen Tatbestand der Nötigung verfolgt, weil der Begriff der Gewalt sehr weit ausgelegt wird. In Österreich lehnt der OGH das ab. Ja. Aber die Textierung des Nötigungstatbestandes ist jedenfalls im Hinblick auf das in Deutschland und Österreich soweit gleich. Ja? Also in beiden steht einfach Gewalt. Ja? Und das ist also nur so als Nebenbemerkung. Ja? Man sollte was drauf schreiben im Verfassungsblog.
Unbedingt, ja. Also das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sozusagen, wenn irgendwie zwei Rechtstexte dasselbe sagen, dann meinen sie nicht unbedingt dasselbe. Und dass sozusagen auch die Gemeinschaft der Interpreten das irgendwie erstmal sehr, sehr anders verstehen kann. Und genau, und dann vielleicht noch ganz kurz ein Punkt, also wo sozusagen ich sagen würde, aus Perspektive sozusagen jetzt des Buchs und auch der Arbeit beim Blog eigentlich die Musik spielt, das ist inwieweit jetzt Artikel 8 Grundgesetz, das ist die Versammlungsfreiheit, jetzt in Paragraph 240 StGB, das ist Nötigung, hineinstrahlt, wenn man so will. Und da sozusagen gibt es einen Punkt, also da könnte es also vielleicht sogar noch zu einer höchstrechtlichen Klärung kommen, weil das tatsächlich nicht ganz klar ist. Also das betrifft zum einen die Frage, also bei der Nötigung, da gibt es nochmal eine extra Voraussetzung, dass die Nötigung auch verwerflich sein muss. Das ist ein eigener Prüfungspunkt. Und eine Frage ist eben sozusagen, wie weit jetzt Fernziele von demjenigen, der nötigt. Also sind die Ziele, die ich verfolge, jetzt eigentlich sozusagen hehre Ziele, wie jetzt Klimaschutz oder nicht, ob die jetzt berücksichtigt werden dürfen. Und da geht man ganz überwiegend davon aus, nein, das ist nicht der Fall, das darf nicht berücksichtigt werden. Das wurde Verfassungsgericht sehr, sehr enge Grenzen gezogen und gesagt, da können wir jetzt nicht einfach danach differenzieren, wenn jemand Gewalt ausübt, aber eigentlich sozusagen Gutes im Sinne hat, weil das ist natürlich sozusagen immer im Auge des Betrachters liegt, da können wir nicht einfach sagen, das ist deswegen keine Nötigung. Genau, da haben wir ihn. Das ist wahrscheinlich, ich schaue mal ganz kurz, wir haben es, jetzt muss ich einmal schauen, wo die Verwerflichkeit hier drin steht. Da merke ich schon, dass ich eine Brille brauche.
Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt und so weiter als verwerflich anzusehen ist.
Ah, da haben wir es, genau. Und ein anderer Punkt, wo die Verwerflichkeitsprüfung aber schon wirklich spannend ist, ist dann die Frage, inwieweit dann eben Artikel 8 zu berücksichtigen ist. Das sozusagen, das unterscheidet sich nochmal von den Fernziehen, dass gesagt wird, in dem Moment, in dem ich im Schutzbereich eines Grundrechts drin bin und Sitzblockaden. Und das sozusagen ist wieder erstmal nicht besonders intuitiv vielleicht für manche Nicht-Juristinnen. Auch Sitzblockaden fallen erstmal in den Schutzbereich des Artikel 8. Und da gibt es teilweise auch Urteile. Da muss man sagen, das ist nach wie vor die absolute Minderheit der Urteile, aber trotzdem teils wirklich gut argumentierte Urteile, die sagen, dass ich jetzt auf Ebene dieser Verwerflichkeitsprüfung abwäge auf der einen Seite die Versammlungsfreiheit der Blockierenden und auf der anderen Seite die Fortbewegungsfreiheit der Autofahrenden. Und und jetzt wird es ein bisschen technisch, da gehe ich jetzt nicht allzu tief rein, aber da gab es schon Konstellationen auch in Berlin, wo dann ein Gericht gesagt hat, die Blockade selbst war so kurz, das waren vielleicht so 20 Minuten oder so, und der Eingriff in die Fortbewegungsfreiheit war so gering, dass Artikel 8 die Versammlungsfreiheit überwiegt und deshalb keine strafbare Nötigung vorliegt.
Ja, gut, wir sind eigentlich noch immer nicht beim zivilen Ungehorsam, weil wir ja immer noch erst bei der Strafbarkeit sind. Ja, und da gibt es jetzt noch ein weiteres großes Thema, das im Buch dann ja auch groß behandelt wird, nämlich die Frage, inwiefern eine solche Handlung durch Notwehr oder Notstand gerechtfertigt sein könnte. Wäre es so, wäre sie nicht strafbar, braucht man kein Problem mit dem zivilen Ungehorsam. Dazu gibt es eine Interesse, also das Argument, ganz kurz in meinen Worten zusammengefasst, geht ungefähr so: Der demokratische Rechtsstaat braucht zu lange, um sozusagen die Rechtslage zu adaptieren an die Klimakatastrophe. Deswegen sei es zur Wahrung überragender Rechtsgüter geboten und also gerechtfertigt, auch eigentlich rechtswidrig zu agieren. So, jetzt in meiner verkürzenden Zusammenfassung. Dazu gibt es eine interessante Entscheidung, die vielleicht in die Richtung interpretiert werden kann. Amtsgericht Flensburg wäre das Stichwort. Wollen Sie dazu was sagen?
Ja, gerne. Also auch das sozusagen ist ein schönes Beispiel dafür, wie plötzlich alle irgendwie ganz aufgeschaltet und elektrisiert angefangen haben, uns Beiträge einzureichen, nachdem diese Flensburger Entscheidung kam. Und zwar deswegen, weil diese Flensburg-Entscheidung einfach, das ist, hat Jana Wolf so schön formuliert, dogmatisch so ein Einhorn ist, also dass es sozusagen so ungewöhnlich wieder argumentiert wurde, dass das erstmal alle sozusagen dogmatisch wie auch rechtspolitisch interessant fanden. Und sozusagen, und was da passiert ist, auch das nur ganz kurz, es gab eine Besetzung von Bäumen, weil ein Wald gerodet werden sollte, um dort ein Hotel zu bauen. Also sagen an sich eine Maßnahme, wo man auch zugegebenermaßen sagen muss, in Zeiten der Klimakrise noch Wälder zu roden, die ja sozusagen bekanntermaßen CO2 binden, um dort ein Hotel zu bauen, das ist irgendwie nicht ganz einleuchtend. Und dann hat da jemand eben diesen Wald besetzt, saß auf dem Baum und die Polizei kam, um das zu räumen. Das Ganze ging dann seinen Gang in die Strafverfolgungsbehörden. Die Person ist angeklagt worden wegen Hausfriedensbruchs und da hat dann das Amtsgericht Flensburg gesagt, unabhängig davon, ob ein Hausfriedensbruch vorliegt, in jedem Falle ist das aber gerechtfertigt aufgrund von § 35 StGB. Und das sozusagen ist, also um das sozusagen einmal möglichst simpel zu erklären, also es gibt sozusagen im StGB diese Konstruktion, auch wenn ich tatbestandsmäßig eine Handlung begehe, dann kann diese Handlung in bestimmten Voraussetzungen nicht rechtswidrig sein. Und das eine ist sozusagen ganz klassische Notwehr. Ich werde angegriffen und wehre mich dagegen. Dann kann es sein, dass ich eine Körperverletzung begehe, aber ich bin eben gerechtfertigt, weil ich am gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff ausgesetzt bin. Und das andere, das ist eben der sehr, sehr seltene § 35 StGB. Den können wir vielleicht auch einmal ganz kurz einblenden, weil der sozusagen hier jetzt eine zentrale Rolle spielt. Und 35 sagt eben, wenn eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr vorliegt und entweder für Leben, Leib, Freiheit, dann sozusagen kann ich eine Handlung beginnen, die eigentlich tatbestandsmäßig ist, um diese Gefahr abzuwenden und handle aber ohne Schuld. Und da hat jetzt das Amtsgericht Flensburg und einfach im Grunde gesagt, der Klimawandel und die Gefahren durch den Klimawandel, das ist sozusagen hier von § 35 umfasst. Das ist eine Gefahr für allgemeine Rechtsgüter, weil auch allgemeine Rechtsgüter davon umfasst sind. Die Gefahr ist gegenwärtig. Wir merken, dass sich die Klimakrise jetzt sozusagen schon um uns herum zusammenbraut und hat es einfach einmal durchgeprüft. Es ist nicht anders abwendbar und aber auch, und das sozusagen ist jetzt der Knackpunkt, der auch demokratietheoretisch natürlich sehr interessant ist, gesagt, die Gefahr war zum einen nicht, also es war nicht anders abwendbar als durch diese Baumbesetzung und es galt kein Vorrang staatlichen Handelns. Also das natürlich sozusagen aus Perspektive der Gewaltenteilung würde man und vielleicht auch zu Recht sagen, mit welchen konkreten Mitteln wir jetzt auf die Klimakrise reagieren, wie viel CO2-Emissionen wir noch zulassen. Das ist eine Sache, die wir demokratisch aushandeln müssen. Das obliegt dem Gesetzgeber. Das spiegelt sich dann vielleicht auch im Bauordnungsrecht wieder und sozusagen im einfachen Recht. Und das kann eigentlich jetzt, sollte jetzt kein Strafgericht von sich aus sagen, dass jetzt diese Maßnahmen des Gesetzgebers nicht ausreichend sind, weil sich da auch die Rechtsordnung im Widerspruch mit sich selbst setzt. Und da habe ich jetzt gestern übrigens auch erfahren, also das Urteil des Amtsgerichts Flensburg, das haben wir jetzt in unserem Buch nicht drin, hoffentlich in einer Folgeauflage, das ist aufgehoben worden. Also nicht ganz überraschend, nicht ganz unüberraschend. Und zwar genau mit den Gründen, dass jetzt dann die nächste Instanz gesagt hat, hier gilt der Vorrang des staatlichen Rechts.
Mhm. Gut, also um nochmal, vielleicht auch nochmal klarer zu sagen, als ich das vorher in der ersten Runde getan habe, es gibt eine Diskussion rund um den rechtfertigenden Notstand und einen um den entschuldigenden. Flensburg ist entschuldigend. Man kann auch schon noch weiter oben anfangen und schon bei der Rechtswidrigkeit. Und da kommt man aber relativ schnell in Probleme des überpositiven Rechts, also in Fragen, ob es so etwas geben kann wie einen dann nicht im StGB vorgesehenen Notstand, weil eben das Gut, um das es geht, um so viel höherwertig ist als das, in das eingegriffen wird. Gut, aber also das alles wird offensichtlich eher nur so auf Minderheitenpositionen vertreten. Ja, also Flensburg, sagen Sie jetzt, ist aufgehoben worden. Im Gegenteil also, man kommt in vielen Fällen nicht nur zur Strafbarkeit, sondern man kommt in weiterer Folge, wir haben es ja kurz auch angesprochen, sogar zu einer Diskussion des Paragraphen 129 StGB, also die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Auch dem widmet sich das Buch mehrfach. Da nochmal kurz der Überblick. Und das ist deswegen wichtig für diejenigen, die da nicht jeden Tag drin sind, weil da eben auch schon sozusagen das Vorfeld kriminalisiert wird. Also nicht mehr nur das einfach irgendwo sich hinkleben, sondern schon das unter gewissen Voraussetzungen zumindest das Tätigwerden für eine solche Organisation. Auch dem, Herr Bönnemann, widmen Sie sich mehrfach. Wollen Sie, können Sie zusammenfassen, wie?
Ja, also genau. Und ich glaube, Flensburg, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Ich sehe gerade, das ging so, weil ich das sehe, über 34 StGB, nicht über 35 StGB. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Zur Diskussion rund um 129 StGB, also das ist eine Sache, die jetzt für das Buch, muss man sagen, einfach so eine Art Initialzündung war, als es dann zu den Durchsuchungen kam, die bundesweit stattfanden durch die Staatsanwaltschaft München. Da haben wir einfach gesehen, also zum einen, der Aufschrei war so groß und jetzt auch nicht nur sozusagen aus dem aktivistischen Spektrum, sondern auch von vielen RechtswissenschaftlerInnen, auch sozusagen quer durch vielleicht politische Präferenzen, kann man sagen, weil mit einem Mal sich junge Menschen, die sozusagen im Klimaaktivismus aktiv sind, mit einem der schärfsten Schwerter des StGB konfrontiert sahen. Und wie scharf dieses Schwert ist, das sah man dann irgendwie an diesem Tag der Hausdurchsuchung, dass in Wohnungen, das Wohnungen betreten werden, die Polizei, das war zwischenzeitlich in Rede, dass auch einmal sogar eine Waffe gerichtet wurde auf eine der Sprecherin der letzten Generation. Und das ist eine Diskussion, die haben wir dann auch sehr, sehr schnell auf den Verfassungsblock gezogen. Und sogar noch am Tag der Durchsuchungen haben wir dann abends noch einen Text bekommen, der sich sehr kritisch damit beschäftigt. Man muss dazu jetzt sagen, das ist jetzt aus dogmatischer Sicht die Anwendung von 129 StGB jedenfalls auch nicht ganz verhandelnd ist. Also wenn man sich 129 StGB durchschaut und einfach ganz nüchtern guckt, was steht da drin, welche Anknüpfungsstraftaten sind von 129 StGB eigentlich umfasst, dann haben wir also jedenfalls mit der Nötigung, aber auch mit anderen Straftaten haben wir Aktionen der letzten Generation, die eine Verfolgung auf Grundlage von 129 erlauben. Da gibt es jetzt einige Punkte, die sind sozusagen, da ist man sich nicht ganz einig, zum Beispiel, ob jetzt auch Straftaten im Zentrum eigentlich der letzten Generation stehen. Das sozusagen ist eine Sache, die diskutiert wurde. Das ist eine andere offene Frage, ist sozusagen die Erheblichkeitsschwelle, ob es eine gewisse Erheblichkeit der Straftaten vorliegen muss. Da sage ich jetzt auch sozusagen ganz herrschende Meinung ist, das ist nicht mehr der Fall. Andere sagen, das muss weiterhin sozusagen vorliegen. Und ich finde jetzt aber einen anderen Punkt ganz interessant dazu, und zwar einen Text, den wir jetzt gerade ganz frisch gebracht haben, vor einigen Tagen von Finn Wengdatschik und Matthias Jahn. Der lief vor ein paar Tagen bei uns auf dem Blog und kommt auch in die nächste Auflage des Buches mit rein. Und Wengdatschik und Jahn machen das Argument, dass die Verfolgung auf Grundlage von 129 StGB insbesondere deshalb einfach, da haben wir es, der blinde Fleck. Also schöner Text, der übrigens auch ein paar Tage später in ausführlicher Version in der JZ erschienen ist. Also wir haben sozusagen den Vorabdruck davon bei uns geleistet. Und das Argument, die sagen, ist die Abschreckungswirkung, die davon ausgeht, auf junge Menschen und auf Klimaaktivistinnen, wenn man plötzlich sagen, sich mit diesem Vorwurf aussieht, da, das ist im Grunde organisierte Kriminalität, die ist so groß, dass das ein verfassungsrechtliches Problem ist. Also das ist eine Sache, die wird diskutiert als sogenannter Chilling-Effekt, wenn der Staat einmal Zähne zeigt und das besonders schwere Arsenal hervorkramt, dann strahlt das natürlich auch aus auf sozusagen Menschen, die erstmal gar nicht unmittelbar vielleicht beteiligt sind an solchen Aktionen, aber dann plötzlich eingeschüchtert sind. Und das sieht man einfach an Dingen, also das kann ich ja auch zum Beispiel mal von mir berichten. Also ich war auch in meiner Eigenschaft als Redakteur, war ich auch mehrfach in Kontakt mit der letzten Generation, um da einmal sozusagen Dinge nachzufragen oder um Dinge zu verstehen. Und als dann diese Durchsuchungen stattgefunden haben, da habe ich auch schon bei mir selbst gemerkt, für kurze Zeit, auweia, das fühlt sich jetzt auch nicht gut an, wenn man weiß, dass der eigene Name plus auch die eigenen sozusagen Chatprotokolle Teil der Datensätze sind, die jetzt bei der Staatsanwaltschaft liegen. Und das finde ich ist eigentlich so eine ganz interessante Fortentwicklung der Debatte, dass man sagt, also das ist jedenfalls eine verfassungsrechtliche Dimension, die Staatsanwaltschaften in ihrer Abwägung mit einstellen müssen, wenn man jetzt nach 129 Absatz 1 StGB vorgeht.
Ja, und um nochmal nur zur Erinnerung, nicht, das ist eigentlich ein Tatbestand, mit dem man irgendwie die Mafia adressieren möchte oder ähnliche Organisationen und nicht 16-jährige Jugendliche. Also zumindest hat wohl niemand daran gedacht, als man diesen Tatbestand geschaffen hat, dass davon jetzt irgendwie 16-jährige Jugendliche, die um ihre Zukunft fürchten, betroffen sein könnten. Ja. Da geben sich dann auch noch ganz interessante Folgefragen rund um die Zulässigkeit des wörtlichen Zitats aus diesen Akten, ja, die man dann auch recht intensiv führt, weil einige dieser Akten ja mittlerweile entgegen einer entsprechenden Strafdrohung in Deutschland veröffentlicht wurden, mit dem Argument, dass man sich damit eben öffentlich auseinandersetzen muss, wie der Staat da jetzt auf Jugendliche reagiert. Ja.
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Also damit waren wir auch kurz beschäftigt, weil ich auch vor der Frage stand, ob ich jetzt eigentlich aus Unterlagen, die mir persönlich vorlagen, also zum Beispiel jetzt aus Durchsuchungsbeschlüssen oder was auch immer, ob ich daraus jetzt eigentlich, ob ich Texte bei uns veröffentlichen kann, die direkt aus diesen Unterlagen zitieren. Und da habe ich auch, also Stichwort Schilling-Effekt, auch gesagt, nein, Zweifel besser nicht, auch wenn ich selbst schon damals nicht so ganz sicher war, ob das jetzt eigentlich verfassungsrechtlich in der Form zulässig ist. Und dann haben aber unsere Kolleginnen von Frag den Staat, da ist es auch schon geöffnet, die waren da etwas mutiger als ich und sind direkt vorgeprescht und haben dann das war sozusagen auch ein Klimaverfahren, haben dann veröffentlicht. Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Also das ist eine Frage, die verfassungsrechtlich unmittelbar Klärung erfordert.
Ja, und wiederum übrigens in Österreich durchaus auch Ausstrahlungswirkung hat, weil man hierzulande gerade darüber diskutiert, ob man nach deutschem Vorbild sowas wie 353d Nummer 3, also das Verbot des wörtlichen Zitats aus Akten vor Eröffnung der Hauptverhandlung, einführen soll oder nicht. Und vor diesem Hintergrund ist diese Diskussion hier natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Wir reden jetzt schon fast 40 Minuten, Herr Bönnemann, und wir haben aber zwei Personen außer mir selbst in diesem Chat. Und ich frage deswegen oder kläre jetzt, warum die Frau Dalkilic da ist. Frau Dalkilic ist da, weil sie dieses Buch gemacht hat und ganz wesentlich damit zu tun hatte, dass es so erschienen ist, wie es erschienen ist. Vielleicht, Frau Dalkilic, erzählen Sie uns zunächst einmal, wie macht man sowas, warum macht man sowas und hat sie... Wie finanziert man sowas? Auch darüber sollte man vielleicht nochmal reden.
Ja, vielen Dank. Also ich würde vielleicht zunächst damit beginnen, wieso wir angefangen haben, diese Bücher zu machen. Und zwar sind diese Bücherreihe, mittlerweile haben wir ja schon ein paar Bücher hergestellt, Ergebnisse eines Projekts, das vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Das Projekt hieß offener Zugang zu öffentlichem Recht. Und übergeordnetes Ziel dieses Projekts war es, mehr Akzeptanz für Open Access in der Rechtswissenschaft zu schaffen, und zwar über verschiedene Wege. Das betrifft zum einen die Finanzierung, denn natürlich können wir das, was wir machen, nämlich komplett Open Access, Diamond Open Access publizieren, auch nur machen, wenn wir das auch finanzieren können. Teil dieser Bemühungen zur Finanzierung war, dass wir dachten, na gut, das sind eigentlich Wissenschaftspublikationen, was wir machen, das ist aber ein Format, das immer noch als relativ neu, als innovativ gilt, bei manchen auch nicht als besonders wissenschaftlich, ganz im Gegensatz zu Büchern und Zeitschriften natürlich. Das kennen WissenschaftlerInnen, das kennen auch Bibliotheken, die wissenschaftliche Publikationen kaufen. Das sind die üblichen Formate, in denen wissenschaftliche Ergebnisse einfach veröffentlicht werden. Und dann eben Teil des Projekts war, okay, dann machen wir das auch bei uns. Entwickeln ein Format für die Texte der regulären Blog-Timeline in Form einer Zeitschrift, in Form eines Journals und eben ein Format von Sammelbänden, die aus den Blog-Symposien bei uns entstehen. diese Blog-Symposien, kurz zur Erläuterung, das sind bei uns normalerweise Texte, 10 bis 15 Texte, die kuratiert werden, organisiert werden von WissenschaftlerInnen, die eine These zur Debatte stellen und wo dann andere WissenschaftlerInnen dort in den Diskurs mit ihnen treten und sich das dann so bei uns normalerweise eben rein digital und ein HTML-Format sozusagen auf der Webseite dann widerspiegelt. Und genau, das ist die eine Richtung, in die diese Entwicklung dieses Buchformats gezielt hat. Und die andere Richtung sind natürlich auch die WissenschaftlerInnen, die RechtswissenschaftlerInnen, die selbst ja sehr am Buch hängen. Ich fand es ganz interessant, Ihre Eingangsfrage lautete ja, oder in Ihrer Einführung haben Sie ja gesprochen vom zeitgemäßen juristischen Publizieren. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang auch manchmal stellen. Wir als ein digitales Format, als Blogformat, das eben kein klassisches Format ist, jetzt ein bisschen anachronistisch wieder zurückgehen sozusagen zu den traditionelleren Publikationen in Form von Buch und Zeitschrift. Aber unser Eindruck schon ist, also sowohl persönlich, aber wir haben das auch als Teil des Projekts, hatten wir einen Mitarbeiter, der das soziologisch untersucht hat, dieser Hang zum Buch unter RechtswissenschaftlerInnen. Das gilt vielleicht insgesamt auch für die Sozialwissenschaften, aber das war natürlich jetzt unser Fokus. Genau, dass wir da einfach was bieten wollten den WissenschaftlerInnen, was sie möchten. Also ein Format, das sie zitieren können, so wie sie es kennen, ein Format, mit dem sie arbeiten können, so wie sie es kennen, und ein Format, das ihnen einfach vertraut ist in ihrer alltäglichen Arbeit und auch als Teil ihres wissenschaftlichen Werdegangs.
Ja, wobei man das mit dem wissenschaftlich vertraut und so weiter durchaus auch ironisch in dem Buch wiederfinden kann. Ich habe also zum Beispiel über diese Fußnote hier in einem der Beiträge sehr gelacht. Die Autorin hörte während des Denkens über diesen Text sehr häufig den Song an Tagen wie diesen von Fettes Brot. Vielleicht stößt er auch bei dem einen oder anderen Leserin etwas an. Und dann in weiterer Folge auch noch eine Playlist, die man in der all die Songs zusammengefasst sind, die in dem Beitrag zitiert werden. Das ist erfrischend ungewöhnlich für eine rechtswissenschaftliche Publikation und gleichzeitig natürlich auch ein, so interpretiere ich das zumindest, ein bisschen ein gewollter Stachel im Fleisch sozusagen oder eine ironische Wendung von dem, was halt Juristinnen so tun oder was so als legitime Quellen angesehen werden, habe ich mit Vergnügen gelesen. Gibt noch ein paar andere solche Dinge drin. Also sie spielen irgendwie, glaube ich, schon ein wenig so mit dieser Grenze und ihrer Überschreitung, nicht mit der Publikation, auch mit dem Buch letztlich.
Ja, also würde ich schon sagen, und also ich meine, das kommt natürlich aus dem Format heraus, in dem wir regulär publizieren, das Blog-Format. Das ist, also es gibt uns mehr Freiheiten im Gegensatz zu den traditionellen wissenschaftlichen Publikationen. Natürlich, um die Wissenschaftlichkeit oder den wissenschaftlichen Anspruch zu wahren, gibt es einfach Dinge, auf die man achten muss, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch freier und ich glaube, also das genießen wir auch. Es ist auch, um nochmal zur Entstehung dieses Buches beziehungsweise dieses Blog-Symposiums auch zurückgekommen. Also gerade dieses Blog-Symposium, das war ja auch gar kein geplantes, sondern es ist, wie Maxim ja auch schon erzählt hat, hatten wir einfach viele Texte dazu. Das Thema interessiert viele Menschen. Es gab und gibt ja immer noch einfach wirklich einen Bedarf auch an juristischer Expertise darüber, was da jetzt gerade vor sich geht und wie das zu bewerten ist. Und was wir dann gemacht haben, war eben diese Texte in einem Blog-Symposium zu bündeln. Also das sind Dinge, also wir machen das öfter, hin und wieder ergibt sich das, sei es zu Gerichtsentscheidungen, die breit diskutiert werden oder zu anderen Entwicklungen, die es gibt. Und dann irgendwann stellen wir fest, okay, wir haben jetzt hier eine ganze Menge an Texten, die thematisch zusammenpassen, die teilweise auch aufeinander Bezug nehmen. Das ergibt Sinn, die zu bündeln, auch einfach für die Rezeption, weil es natürlich dann einfacher ist, das thematisch aufzufinden für die LeserInnen, wenn das dann gebündelt ist. Und das Gleiche gilt dann natürlich in anderer Form dann auch wieder noch, wenn man das dann wiederum in ein Sammelband oder auch in ein Journal überführt, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Form der Bündelung ist, bei der man nicht hin und her klicken muss, sondern bei der man halt eben durchscrollen kann oder sich durchs Inhaltsverzeichnis klicken kann und das einfach nochmal anders rezipieren kann auch.
Gut, wenn das wesentlich möglich geworden ist aufgrund einer Förderung, dann ergibt sich natürlich die Folgefrage, wie dauerhaft oder wie zuverlässig, wie in die Zukunft orientiert ein solches Finanzierungsmodell ist, weil man ja dann immer von der Förderung oder von der nächsten Förderung abhängig wird. Überlegen Sie da ergänzend andere Finanzierungsformen oder finden Sie, dass das richtig ist so oder wie würden Sie da die Diskussion zusammenfassen?
Das ist tatsächlich ein großes Thema. Also jetzt in Bezug auf das Kleben- und Haftenbuch möchte ich nochmal hervorheben, dass das im Prinzip, das war ein Herzensprojekt von Maxim. Und Maxim hat da sehr viel Arbeit reingesteckt und wie das dann eben so häufig ist als Herausgeberin im Wissenschaftsbetrieb, sage ich mal, hat Maxim das eigentlich gemacht mit den Texten, die wir ja ohnehin schon bei uns publiziert haben. Und genau, ganz allgemein ist es tatsächlich so, dass wir weiterhin daran arbeiten, an einem Finanzierungsmodell dafür. Wir haben ja ein Modell bei uns für die Blog-Symposien, die in der Regel finanziert werden über die WissenschaftlerInnen, über Forschungsgelder, die sie zur Verfügung haben, die diese Symposien bei uns ausrichten. Und wir jetzt anbieten, eben aus so einem Blog-Symposium ein Buch zu machen, wenn das gewünscht ist und natürlich, wenn das Funding auch da ist, mit einem höheren Betrag dann natürlich, weil da natürlich dann nochmal mehr Arbeit reinfließt. Und wir aber für den regulären Blogbetrieb begonnen haben, eine Finanzierung aufzubauen über Universitätsbibliotheken in Form einer sogenannten Konsortialfinanzierung. Das heißt, da werden nicht einzelne Titel gekauft, sozusagen, wie das sonst üblich ist, sondern das ist eben einfach ein Betrag, mit dem Universitätsbibliotheken sich beteiligen, um eben die Publikationen, die wir haben, finanzieren zu können. Und was wir gern machen würden, tatsächlich, ist dieses Büchermachen so weiterzuentwickeln, dass auch das konsortial finanziert werden kann, weil natürlich sind die Blog-Symposien, die wir gemeinsam mit den WissenschaftlerInnen ausrichten und organisieren, das sind Themen, die wir für wichtig halten, das sind Themen, die wir für interessant halten, das sind natürlich Dinge, die wir machen möchten. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieser Finanzierungsaspekt immer ein Hindernis und aus unserer Perspektive wäre es uns am liebsten, wenn wir ganz losgelöst von diesen finanziellen Fragen und Bemühungen da eine Finanzierung auf die Beine stellen zu können, einfach darüber entscheiden könnten, zu welchem Thema es jetzt wichtig wäre, ein Blog-Symposium zu veranstalten und dann in der Folge auch ein Buch. Und das ist was, daran arbeiten wir jetzt weiter und hoffen, dass wir das dann eben auch aufgebaut bekommen im Laufe der nächsten wenigen Jahre.
Mhm. Ich würde gerne auch noch auf eine Besonderheit eingehen, die man auf dem Verfassungsblog sehr häufig sieht. Und man sieht sie jetzt also zum Beispiel, wenn ich das hier einblende, auch hier. Das ist der vorher genannte Beitrag. Nämlich die Besonderheit, dass es da nicht nur möglich, sondern auch relativ üblich ist, dass jemand kommentiert dazu, dass also jemand eine Meinung hat, eine Leserin, ein Leser. Und dass sich mitunter eine durchaus recht differenzierte und eigentlich sehr angenehm, niveauvolle Diskussion mitunter auch in den Ex-Post, also nach Publikation, in den Kommentaren ergibt und das durch den Verfassungsblog durchaus auch gefördert wird. Also man wird wirklich eingeladen, davon Gebrauch zu machen. Ich habe in dem Zusammenhang jetzt also zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie funktioniert denn die Rezeption auf das Buch? Also haben Sie den Eindruck, dass das Buch auf dem Verfassungsblog und auch über das hinausgehend jetzt jenseits des Feuilletons vielleicht in der FAZ diskutiert und rezipiert wird in einer Weise, aus der man was gewinnen kann für eine zweite Auflage oder für eine weitere Diskussion darüber. Und eine noch allgemeinere Frage, ist das vielleicht der Beginn einer Veränderung des Publizierens und seiner Qualitätssicherung, zumindest auch in den Rechtswissenschaften dahingehend, dass man wegkommt von einer ex-ante Qualitätssicherung, wo irgendwelche 50-plus-jährigen Ordinarien, die irgendwo in Redaktionen sitzen, so eine Gatekeeper-Funktion ausüben, ob jetzt hier etwas publiziert wird oder nicht, in Richtung einer Ex-Post-Qualitätssicherung, wo halt dann jede Frau und jeder Mann, der dir das liest, halt dann entsprechend Feedback geben, Änderungen vorschlagen kann und so weiter. Das wäre eine, manche sagen, sehr optimistische Sichtweise, wohin sich das entwickelt. Andere sagen, das wäre ein ein Verlust der Qualitätssicherung, weil daneben das Übel schon draußen ist und erst im Nachhinein korrigiert wird. Ja. Also beide Fragen würden mich interessieren. Wie ist der Rezeptionsprozess in Bezug aufs Buch und wie sehen Sie das insgesamt mit der Qualitätssicherung auch gerne am Beispiel des Buchs?
Also genau, vielleicht ein paar Worte zur Rezeption. Das Buch ist jetzt ein paar Wochen alt erst, deshalb ist es natürlich nicht ganz so einfach, jetzt schon irgendwie zuverlässig sagen zu können, wie breit das Buch wahrgenommen wird. Aber ich würde sagen, sozusagen, wir haben erstmal natürlich sozusagen, gab es so einen Peak in der ersten Woche. Also da, das war sozusagen jetzt der von uns schon mehrfach erwähnte Jürgen Kaube in der FAZ. Wir sind auch in einem Podcast, sind so einige Themen des Buches diskutiert worden, auch das Buch erwähnt worden, der relativ reichweitenstark ist. Und das andere, und das ist eigentlich eine Sache, die mich vor allem gefreut hat, dass auch sehr, sehr viele Nicht-JuristInnen das Buch wahrgenommen haben und auch sozusagen uns teilweise geschrieben haben, dass sie das Buch jetzt so als Weihnachtsgeschenk schon vorsehen und gekauft haben. Ein Indikator sind natürlich sozusagen Download-Zahlen. Also wir wissen, dass das Buch jetzt bei uns oder der Verfassungsbuchseite jetzt schon, also das ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt, aber da waren wir sozusagen, wir waren relativ schnell bei weit über 1000 Downloads, was auch so ein bisschen das besteht, was wir gedacht haben, dass das Buch überwiegend online gelesen werden wird, dadurch, dass wir das Open Access zur Verfügung stellen. Und dann, was uns natürlich irgendwie jetzt auch gefreut hat, dieser Text von Finn Wenglercheck und Matthias Jahn, der in langer Fassung in der JZ jetzt erschienen ist, letzte Woche. Da wird das Buch hoch und runter zitiert. Also das sozusagen ist jetzt das erste Mal jetzt, und das ist dann schon wenige Wochen nach Erscheinung des Buches, dass wir sozusagen in eigentlich ein sehr, sehr althergebrachtes Publikationsformat von Mosiebeck schaffen und dort dann Texte von, also der Text von Klaus Wilhelm Gerdes zum Beispiel, der wird da häufig zitiert. Und eine andere Sache, die ich jetzt in Bezug auf die Rezeption noch ganz interessant finde, ist dann, das hat Frau Dakidis schon kurz erwähnt, ist, was es nochmal für einen Unterschied macht, ob ein Text in Blogform vorliegt oder und sogar unverändert als Buchkapitel. Also wenn Jürgen Kaube sich plötzlich auseinandersetzt mit den Argumenten von Samira Akbarian, da gibt es eine sehr schöne Dissertation von ihr, die jetzt bei Mosiebeck auch erschienen ist, ziviler Ungehorsam als Verfassungsinterpretation. Der Text war schon monatelang bei uns online und ist auch also von vielen Leuten gesehen worden, aber es gibt dann eben doch nochmal so ein gewisses Spektrum an Menschen, die man dann doch besser erreicht, wenn man sowas mal in Buchform vorlegt. Und insofern sozusagen würde ich sagen, also was ich beobachte, ist, dass das Buch jetzt vor allem einfach nochmal von anderen Menschen gelesen wird, bis der Text von anderen Menschen gelesen wird. Also sozusagen, es gibt unsere traditionelle Lesung auf dem Blog. Oh, ich glaube, Sie sind gerade gemutet, Herr Fogo.
Ja, das stimmt. Ich wollte sagen, Sie kommen sozusagen in die tradierte Welt hinein, nicht in die tradierte, juristische, klassisch gedruckte Welt. Das ist ein bisschen ein trojanisches Pferd. Ne?
Genau. Und ich warte jetzt gespannt darauf, ob dann irgendwann vielleicht mal auch ein Text aus dem Buch in einem Urteil sich wiederfindet. Das wäre natürlich sozusagen dann eine Sache, die uns besonders freuen würde. Aber genau, insofern sind wir erstmal trotzdem, was die Rezeption angeht, unterm Strich sehr zufrieden.
Und zum Qualitätssicherungsthema?
Genau, also Evin, willst du dazu was sagen? Also ich kann mal ganz kurz aus Perspektive des Herausgebers was dazu sagen, wie wir das jetzt bei dem konkreten Buch gemacht haben. Also wir haben im Grunde genommen dasselbe gemacht wie auch bei Blogbeiträgen, dass wir zum einen, also jeder Text, der bei uns beim Verfassungsblog eingereicht wird, wird ohnehin intensiv durch einen Redakteur oder eine Redakteurin gelesen und redigiert. Und was dazu kommt, wir haben als Verfassungsblog neben dem Kernteam der Redakteure haben wir noch sogenannte Associate Editors. Das sind überwiegend junge Forscherinnen auf Ebene des Postdocs, teilweise auch sozusagen junge ProfessorInnen. Und wenn wir teilweise inhaltlich etwas unsicher sind und das Gefühl haben, so da sind wir jetzt in einem Bereich, den wir nicht mehr so richtig einschätzen können, dann haben wir so ein Verfahren, wo ich sagen würde, das kommt an den Peer Review ran, dass wir dann unseren Associate Editors dann den Text schicken und um eine Einschätzung bitten. Und ich glaube, das in Verbindung mit der Tatsache, dass ohnehin die Autorinnen, die da für uns schreiben, in dem Bereich alle Expertise haben, die sie dann ausgewiesen haben, jetzt schon in anderen wissenschaftlichen Arbeiten, hat dazu geführt, dass ich sagen würde, dass jetzt in puncto Qualitätssicherung das Buch herkömmlichen deutschen Formaten in der Rechtswissenschaft also in nichts nachsteht. Und jetzt sind Sie, glaube ich, wieder gemutet.
Ich übe noch, ja, ich übe noch. Ich sage, nichts würde mir ferner liegen, als das Gegenteil zu behaupten. Aber also eigentlich wollte ich hinaus auf diese Frage, inwiefern eine Ex-Post-Review, die Sie ja im Verfassungsblock anbieten, irgendwo eine Perspektive entwickelt. Ich würde auch annehmen, dass die Leute, die Beiträge aktualisiert haben, ja gelesen haben, was da als Feedback kam. Und insoweit ist da eine Schleife eingebaut, die normalerweise nicht da ist, wenn irgendwas im Print erscheint, nicht? Und nur in die Richtung ging die Frage, ja, nur um das klarzustellen. Also ich wollte nicht irgendwie
insinuieren, so hat es auch nicht verstanden. Nein.
Dass hier irgendein Qualitätsproblem bestehen würde. Im Gegenteil, ich wollte klar machen, dass es eigentlich eine Schleife mehr gibt, als die sonst so üblich ist.
Genau.
Gut, vielleicht von mir eine letzte Frage. Wie geht's? Also zwei Fragen. Erste Frage, wie geht's weiter? Das ist, haben Sie ein bisschen schon angedeutet, aber vielleicht wollen Sie es noch ein bisschen präzisieren in Bezug auf die zweite Auflage. Und die zweite Frage ist, wo kann man mitmachen, wie kann man mitmachen, wenn man das Projekt insgesamt interessant findet? Also entweder das Thema des Buchs interessant findet oder aber das Thema über den Verfassungsblock zu publizieren interessant findet und da irgendwo sich engagieren möchte.
Ja, also ich würde vielleicht ganz kurz was zur ersten Hälfte der Frage sagen und für die zweite Hälfte gebe ich mal an Evin ab. Also zur ersten Hälfte, wie geht es mit dem Buch weiter? Das Schöne sozusagen an der Art zu publizieren ist, dass wir relativ wenig Arbeitsaufwand in weitere Auflagen reingehen können. Und was wir jetzt mit Klemm und Haften planen, ist, dass wir das als so eine Art aktuelles Sammelwerk beibehalten wollen, das auch in den nächsten Jahren die Debatte aktuell hält. Also dass wir Autorinnen die Möglichkeit geben, ihre Texte regelmäßig zu aktualisieren, dass wir neue Fragen, die hinzukommen, in dem Buch abbilden und das Buch insofern sozusagen einfach lebend halten, wenn man so will. Das Schöne ist sozusagen, also wir haben das Buch mit LaTeX produziert. Also das ist insofern sozusagen, da muss ich häufig einfach nur einige Änderungen, die Autoren in ihren Beiträgen im Änderungsmodus im Word-Dokument machen, muss ich dann einfach nur sozusagen dort eingeben und dann haben wir es auch schon. Das ist also alles von einem Mitarbeiter von uns sehr, sehr elegant gelöst worden. Und genau, insofern ist eigentlich unsere Hoffnung, dass sich das Buch jetzt in den nächsten Jahren einfach zu so einer Art Nachschlagewerk entwickelt in dem gesamten Bereich ziviler Ungehorsam und Klimakrise, weil das ein Thema ist, das uns wahrscheinlich noch für sehr, sehr lange Zeit erhalten bleiben wird.
Ja. Was kann man tun, wenn man mitmachen will? Frau Dalkilic vielleicht?
Ja, also wir freuen uns natürlich immer über Textvorschläge, insbesondere auch natürlich aus dem österreichischen juristischen Kontext. Wir haben vorhin schon gehört, die Gemeinsamkeiten, aber doch auch Unterschiede, die es da gibt. Oder auch über Vorschläge, ein Blog-Symposium bei uns zu veranstalten. Gern dann natürlich auch mit der Option, das zum Buch zu machen. Wie gesagt, da ist das Funding dann immer eine Sache, aber da arbeiten wir auch mit daran und natürlich bei uns zu diskutieren. Und natürlich kann man uns auch finanziell unterstützen, wenn man das möchte. Aber vor allem freuen wir uns natürlich auf den oder freuen wir uns über einen juristischen Austausch und eine juristische Debatte mit Kolleginnen auch aus Österreich.
Vielleicht da noch eine Rückfrage oder auch eher eine Bemerkung als eine Rückfrage. Ich vermute ja, ich muss gestehen, ich habe noch nie am Verfassungsblock publiziert, deswegen frage ich naiv, ich vermute, dass Sie keine Honorare zahlen für die Publikation. Spielt das eine Rolle bei der Gewinnung von Autorinnen und Autoren?
Die Erfahrung haben wir tatsächlich bislang nicht gemacht. Also es ist ganz selten, dass mal eine Nachfrage kommt, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland beim rechtswissenschaftlichen Publizieren ist es ja nicht unüblich, dass man auch vergütet wird. Dafür ist es im internationalen Kontext eigentlich eher üblich, dass AutorInnen zahlen müssen, wenn sie publizieren möchten irgendwo. Und bei uns gibt es das beides nicht.
Und spielt keine erkennbare Rolle offenbar, weil sie offensichtlich keine Schwierigkeiten haben, durchaus sehr renommierte Leute zu gewinnen.
Ja, also spiegelt sich nicht.
Mehr als Kommentar zu dem Argument, das halt von Verlagen sehr oft kommt, nicht, dass das Geschäftsmodell kaputt wird, wenn eben nicht entweder der eine oder der andere bezahlt.
Ja.
Ist bei Ihnen nicht so, ja.
Nee, genau. Also wie gesagt, wir haben keine Probleme mit Einreichungen von Beiträgen. Und natürlich, das andere Thema ist natürlich dann doch immer wieder, wie wir uns finanzieren. Und das ist ja eben auch Teil dieses Projekts, das wir gemacht haben und woran wir auch weiterarbeiten. Aber genau, wir hoffen, dass wir das auch werden lösen können und dann nachhaltig und stabil dann finanzieren können mittelfristig.
Wunderbar. Also wer zum Thema schreiben will, soll sich melden. Wer Geld oder sonst was beitragen kann und will, soll sich melden. Und für das heutige Thema, denke ich, möchte ich noch einmal wirklich am Ende sagen, auch wenn man gar nichts beitragen will, sondern nur konsumieren will, kann man das in insgesamt 350-seitiger Form hier tun. Das Buch ist wirklich lesenswert. Es ist einfach als PDF-Datei und auch in anderen Formaten verfügbar. Und es ist das Beste, was ich bisher über diese Diskussion rund um Klimakleben etc. gelesen habe. Insbesondere auch deswegen, weil es im besten Sinne juristisch ist und nicht so diese aufgeregte politische Geräuschkulisse darstellt, die man sonst halt überall lesen kann, wenn man in dem Thema ein bisschen versucht, sich zu orientieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Bönnemann. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dalkilic. Es war mir eine große Freude, Sie hier beide hier gehabt zu haben. Ich gratuliere Ihnen nochmal ganz herzlich dafür, dass Sie das auf den Weg gebracht haben und alles andere, was Sie mit dem Verfassungsblock auf den Weg gebracht haben und noch auf den Weg bringen werden. Und freue mich, wenn wir einander hoffentlich in einer späteren Auflage oder mit einem anderen Thema in einer ähnlichen oder der gleichen Zusammensetzung wiedersehen. Vielen, vielen lieben Dank. Und Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich auch dafür. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Danke sehr.
Vielen Dank.